Moin Lena.
Moin Marie.
Ja, und ich möchte diese Folge beginnen, indem ich eine WhatsApp-Nachricht vorlese, die ich heute Mittag an Lena geschickt habe. Und zwar heißt die Nachricht, und ich zitiere: Digga Lena, können wir heute einfach über schöne Dinge reden, also nicht so viel über unsere Clubs. Und ich denke, das ist ganz passend.
Es wäre schön, wenn man das einfach mal vergessen könnte oder ignorieren könnte oder einfach mal so tun könnte, als wäre es nicht passiert. Aber wenn man Fan ist, ist es halt schwierig, ne?
Es ist halt allgegenwärtig. Man, gerade wenn man in der Stadt auch noch lebt, von der man Fan ist, kann man dem auch gar nicht aus dem Weg gehen.
Ja, okay, das habe ich ja aktuell nicht. Da kannst du bestimmt mehr zu sagen, wie das ist, wenn, vor allem, ihr hattet ja die Woche davor noch das Derby, also da hat die Stadt auch gebrannt, habe ich gesehen, was so Videos betrifft. Also ist echt schwierig, sich dem zu entziehen, ne, auch wenn überall die Flaggen hängen und solche Sachen. Aber hier in Bochum geht's auch ganz schön ab, also die Bochumer, also wenn das eine Fangemeinschaft verdient hat, erstklassig zu sein, dann so treue Fans wie die hier vom VfL Bochum, weil die ganze Stadt lebt das. Es ist so krass, hier geht's richtig ab.
Hey, nicht schlecht. Ja, also manchmal sehne ich mich auch danach oder ich frage mich halt, wie es wäre, wenn man in einer Stadt leben würde, die nur wirklich einen großen Verein hat. So jeder, der Fußball begeistert ist, ist automatisch Fan dieses Clubs. Weil in Hamburg haben wir ja halt Pauli und den HSV. Und das ist einerseits ganz cool, weil so hat man das Stadtderby und immer diese Rivalität und so. Aber andererseits kannst du dir nie sicher sein, wenn jemand aus Hamburg kommt und für einen Hamburger Verein ist, ob er wirklich für deinen Verein ist.
Ja, man hat so feindliche Linien in den eigenen Reihen gefühlt, wenn man durch die Stadt läuft, ne? Man kann sich nie sicher sein. In Bremen kannst du dir echt immer sicher sein. Jeder da ist entweder Werder-Fan oder zumindest für Werder, weil in der Stadt gibt es halt niemanden, dem es wirklich voll egal ist. Also zumindest habe ich noch niemanden getroffen.
Ja gut, siehst du, und das finde ich halt voll interessant, so wie das wäre. Ich glaube halt, wenn du zum Beispiel in Wolfsburg lebst, da gibt es auch keine zwei Vereine. Da gehst du durch die Straßen und der eine ist vielleicht noch für die VW-Dienstmannschaft, ich weiß ja nicht.
Aber Wolfsburg hat doch keine Fans, also sorry, aber das Stadion war ja, glaube ich, nicht mal halb ausverkauft, was das Kontingent angeht, was erlaubt war. Das war ja schon wieder richtig traurig. Und dann habe ich einmal bei Hannover gegen Heidenheim reingeschaltet, das war ja ein richtiges Trauerspiel auf der Tribüne, ey. Da saßen vielleicht 5 Mann. Stell mal vor, du hast dir als irgendwie Auswärtiger ein Heidenheim-Trikot angezogen. Du bist ins Stadion gegangen, dachtest, cool, Heidenheim spielt, ich wohne in Hannover, jetzt kann ich ja endlich mal hin. Auf einmal ist das Stadion so leer.
Ey, das ist peinlich. Das ist nicht mal traurig, das ist wirklich peinlich. Bei uns waren 18.000 Mann drin, das war auch die Kapazität, die erlaubt war. Und dürfte man das Stadion ausverkaufen, wäre es voll gewesen. Und darauf bin ich stolz beim HSV.
Ja, das ist echt krass, wie unterschiedlich das bei den Vereinen ist, ne? Das war auch was mich erstaunt hat, ist, dass bei Werder tatsächlich Karten übrig waren beim ersten Heimspiel. Aber ich glaube, aktuell liegt es bei Werder auch ein bisschen daran, wie unzufrieden die Fans mit dem Management des Vereins sind. Oh, ich wollte extra Management sagen, damit wir nicht so früh anfangen, Baumann wieder zu bashen. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Ja, auch deswegen. Und weil, glaube ich, auch keiner Bock hat, 30 € für eine Karte auszugeben, wenn du enttäuscht wirst. Jedes Mal.
Ey, 30 Euro ist ja noch günstig.
Ja, also, was habe ich jetzt in Düsseldorf bezahlt? Boah, ich glaube, es waren auch so 35.
Ja gut, kommt auch immer drauf an, ne? Also, natürlich einzig wahre eigentlich Stehplatz, aber jetzt so zu Corona-Zeiten ist
geht
das
ja
manchmal
nicht.
Ein bisschen schwierig.
Ja. Aber Dortmund zum Beispiel war anscheinend auch nicht ausverkauft, das letzte Heimspiel.
Ey, das finde ich so schlimm.
Da
Was
waren
ist
noch
denn
Tickets
mit
im
den
freien
Leuten
Verkauf.
los?
Ja, ich glaube, es gibt auch viele, die noch ein bisschen Schiss haben.
Ja, okay. Das kann man natürlich verstehen, aber man sollte doch
Klar.
meinen, dass es bei so Fußballclubs mit so einer Fangemeinde wie Borussia Dortmund genug Leute gibt, die ins Stadion wollen.
Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es auch Ultragruppierungen, die die Spiele erstmal boykottiert haben, weil keine volle
Stimmt.
Auslastung möglich war. Und ich
Ja,
glaube, das trifft
hatten wir
bei
ja geredet,
mehreren.
ja.
Ja, ich glaube, es trifft bei Traditionsvereinen zu, dass die Fans halt auch so ein Gefühl haben von, ja, entweder ganz oder gar nicht. Das kann ich auch verstehen, dass es schwierig ist, aber es war halt auch damals schwierig, als es hieß Geisterspiele und wir haben uns trotzdem alle damit anfreunden müssen und wir haben es ja auch irgendwie hinbekommen, weißt du? Und dann kannst du doch auch versuchen, dich damit anzufreunden, dass wenigstens die halbe Kapazität wieder erlaubt ist oder halt ein Drittel, also diese 25.000 Maximum halt.
Ja, wir hatten das ja letzte Woche schon zu Genüge besprochen. Man kann die Gefühle verstehen. Wirklich was bringen tut dieser Protest halt leider nicht. Oder zum Glück nicht. Ich will halt auch nicht, dass die Politik unbedingt auf so ein paar Ultragruppierungen hört. Ich glaube, dann würde das alles auch nicht besser aussehen. Aber so oder so, es bringt nicht wirklich was. Wir müssen mit dieser Kapazität leben, die uns zur Verfügung gestellt wird. Und ich finde es traurig, wenn man bei so großen Clubs halt die Ränge nicht voll sieht.
Ja, weil ich aus meiner Perspektive würde sagen, ganz ehrlich, wenn es das ist, was ich bekomme, dann nehme ich das auch so. Wenn die halbe Kapazität das ist, was erlaubt ist, dann hole ich mir ein Ticket, wenn es eins gibt, wenn ich die Chance habe, weißt du? Aber ich kann mir auch vorstellen, nach dir.
Okay, ja, ich wollte nur dazu sagen, dann hole ich mir doch das Ticket, gehe ins Stadion und fordere vor Ort, dass noch mehr kommen dürfen. Also das wäre zumindest meine logische Herangehensweise an das Problem und nicht, okay, ich gehe jetzt gar nicht ins Stadion, obwohl ich die Möglichkeit dazu hätte und fordere von zu Hause aus, dass mehr Leute kommen sollen.
Ich finde halt auch, dass das falsche Ende der Kette dadurch bestraft wird, wenn du als Fan sagst, ich stelle meinen Support ein, solange nicht alle wieder ins Stadion dürfen, weil das ist ja die Mannschaft, die den Support vermissen wird, obwohl sie ihn verdient hätte wahrscheinlich.
Ja, also ich kann es nicht verstehen.
Deswegen ein Faktor, den ich gerade noch anbringen wollte, den ich mir vorstellen kann, der für viele Einfluss hat, ist auch, dass nach dieser ganzen Pandemiesituation, die wir jetzt seit anderthalb Jahren haben, bei vielen vielleicht auch der Geldbeutel ein bisschen enger ist als noch vor anderthalb Jahren, weil echt viele Leute wirtschaftlich auch hart darunter gelitten haben, ganze Existenzen draufgegangen sind. Und vor allem hier im Pott merkst du, dass die Leute ihr Geld ein bisschen mehr bei sich behalten. Also ja, die Restaurants waren wieder voll, als es hieß, ihr dürft wieder. Aber ich kann auch mir wirklich vorstellen, dass Leute sagen, nee, ich gebe jetzt mal keine 47 Euro für einen Oberrang in Dortmund aus, an einem Freitagabend, sondern guck das Spiel dann halt bei Sky. Obwohl, ja, Freitagabend ist ja sogar The Zone, ne? Ich komme schon ganz durcheinander mit den ganzen Streaming-Anbietern, ey.
Ey, dazu können wir gleich kommen, da habe ich auch noch was zu sagen. Aber die komischen Spielzeiten, ich glaube, die spielen manchmal auch da rein, wie voll ein Stadion ausverkauft ist. Oder die Kapazität, die halt erlaubt ist. Weil man überlegt sich das halt zweimal, ob man auf einen Freitag oder halt auf einen Sonntagabend oder zu so krummen Zeiten ins Stadion geht.
Aber das sind dann für mich so diese Spontangänger, weißt du? Also so Leute, die sporadisch ab und zu mal Fußball-Support leben. Aber darunter zähle ich zum Beispiel nicht wirkliche Hardcore-Fans, weißt du? Also die, die sonst mit Dauerkarte jedes Wochenende oder jedes zweite dann halt Heimspiel im Block stehen. Ich glaube, die machen da keinen Unterschied, welche Uhrzeit das ist. Aber diese normalen Stadiongänger, die so sporadisch gehen, dazu würde ich auch zum Beispiel Familien zählen. Also wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, ich würde richtig gern mit meinen Kindern ins Stadion gehen. Aber an einem Freitagabend überlege ich mir das auch. Oder an einem Sonntagabend, wenn am Montag Schule ist. Also ich glaube, das sind auch echt Faktoren, die da reinspielen. Nur bei so Vereinen wie Wolfsburg und Hannover ist es halt auch, dass die Fanbase nicht gerade groß ist.
Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
Und dann frage ich mich halt.
Ja, hau raus.
Ich habe mich nur gefragt, warum die sich dann so ein großes Stadion dahinsetzen. Das hat noch mit der EM zu tun damals, ne? Als die Stadien gebaut wurden, glaube ich. Dass Wolfsburg
und
auch Hannover so groß wurden.
Ja, das ist halt so am falschen Standort.
Ja, ist halt völlig dämlich, weißt du? Dann gönn Bochum ein größeres Stadion. Hier ist immer ausverkauft. Ich wollte schon immer mal ein Stadion. Ist richtig schwierig.
Ja, vor allem, also Hannover und Wolfsburg sind ja auch eher hier im Norden und die haben halt das Problem, dass die Städte jetzt im Vergleich zu Hamburg relativ klein sind, die aber so ein großes Ballungsgebiet drumherum haben, wo die Leute halt nicht von Hannover oder auch nicht von Wolfsburg unbedingt Fans sind, sondern dann halt von den anderen umliegenden Vereinen, halt von Bremen oder dem HSV oder sonst wem. Da haben sie ein bisschen Schwierigkeiten mit.
Ich weiß halt nicht, ob du schon mal in Hannover oder in Wolfsburg warst, aber das kann man irgendwie bezeichnen wie so ein Lost Place beides.
Ja, ich war da
Also
schon und das
wirklich.
sind einfach hässliche Städte. Du merkst richtig, dass Hannover voll bombardiert wurde im Weltkrieg.
Ja, und das ist halt echt nicht attraktiv für viele Leute, da zu wohnen. Und ich glaube auch, wenn zum Beispiel in Wolfsburg VW nicht wäre, würden auch noch weniger Leute da wohnen. Die sind einfach wegen dem Arbeitsplatz daran gebunden. Und da merkst du es halt. Also, wenn die Stadt nicht attraktiv ist, dann ist es halt doch schwierig, irgendwie viele Leute für Sport zu begeistern.
Das stimmt.
Ist
Aber
ja auch
wo
immer
wir gerade bei
Identität.
stimmt, wo wir gerade bei Leute zum Sport begeistern sind. Ich muss mich aufregen über diese ganzen Fußball-Streaming-Anbieter. Über DAZN, Sky, deine Mutter, you name it. Das ist so scheiße unübersichtlich. Ne? Ich habe keine Ahnung, welches Spiel kann ich auf Eurosport sehen, welches Spiel kann ich auf Sky sehen, für was muss ich mir DAZN dazu buchen, wenn ich spanische Liga sehen will, was muss ich darüber gucken? Es ist so unübersichtlich und so teuer geworden, einfach Fußball sehen zu wollen.
Es ist unfassbar, ne? DAZN ist auch schon wieder teurer geworden. Also ich will nicht sagen, ich bin froh, dass ich mich auf die zweite Liga zu konzentrieren habe diese Saison, vereinstechnisch. Aber in der zweiten Bundesliga hast du es ja noch vergleichsweise einfach. Da läuft halt alles bei Sky und du bist durch mit der
Ja.
Geschichte. Aber wenn du erste Bundesliga guckst, dann guckst du Freitag DAZN, Samstag Sky, Sonntag wieder DAZN. Dann gibt es noch so ein paar Spiele in der Saison, die laufen bei Sat.1 oder Sport.1. Der DFB-Pokal ist völlig weird verteilt. Also Sky hat ein paar Spiele, manches läuft im Free-TV. Die Premier League läuft, soweit ich weiß, bei Sky. Und die Ligue 1 guckst du dann bei DAZN. Und La Liga weiß ich gar nicht mehr, wo
Ja,
ich gucken soll.
furchtbar.
Ich glaube auch DAZN. Schwierig. Und es soll noch schlimmer
Allge
werden nächste Saison.
Vor allem, wenn du mal überlegst, wenn du einfach, du bist ein Fan und du möchtest hin und wieder aus, du möchtest hin und wieder französische Spiele sehen, hin und wieder auch mal spanische, schon brauchst du DAZN. Du möchtest aber auch zweite Bundesliga und erste Bundesliga hauptsächlich gucken, schon brauchst du Sky. Und du möchtest auch den DFB-Pokal verfolgen, also musst du dir auch irgendwas fürs normale Fernsehen, fürs in Anführungsstrichen Free-TV holen, was es ja eigentlich auch nicht ist. Das heißt, du bist monatlich schon bei gut Geld eigentlich dabei, wovon du dir eine Stadionkarte mindestens holen könntest.
Eigentlich echt, ne? Aber dann hast du halt nur diese eine Mannschaft, die du immer sehen kannst für die Dauerkarte
Ja,
und dann immer den
klar,
kommenden
nein.
Gegner. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt unverhältnismäßig geworden. Das einzige Angebot, was ich noch ganz okay finde, was Sky ja auch im Programm hat, ist, dass du per Sky Ticket dir ein Ticket für irgendwie 2, 3 Euro, 3,99, für nur ein einziges Spiel holen kannst. Wenn du so jemand bist, der sagt, hey, ich richte mein Wochenende nicht nach der Bundesliga aus, was natürlich völlig unverständlich ist aus unserer Perspektive. Aber für diese Menschen, die ab und zu mal ein einziges Spiel gucken, wie sagen wir Bayern Dortmund oder das Pokalfinale, die können sich dann per Sky-Ticket den Zugang für ein einziges Spiel holen. Das finde ich noch fair den Leuten gegenüber, die nicht so oft gucken, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, weil früher gab es die gar nicht,
Ja.
ne? Dass du so ein einziges Spiel mal reinschnuppern konntest quasi. Aber Sky ist unnormal teuer geworden. Und ich finde, es bringt auch nichts, dass es dieses Angebot gibt, dass die DAZN da jetzt einbetten und du quasi beides zusammen bezahlen kannst und dann bei Sky DAZN mit da drin hast, weil das dann trotzdem teuer ist.
Ja, es ist einfach unverständlich und vor allem richtig kompliziert wird es, wenn du Champions League und Europa League die Konferenzen gucken willst. Das ist, ich habe das immer noch nicht verstanden. Ich habe letzte Saison versucht, alles zu sehen, weil wir haben Sky und DAZN und normales Free TV, einfach weil ich alles gucken möchte. Und keine Ahnung, Mann. Das eine läuft dann plötzlich nur in der Eurosport-Konferenz, das andere läuft nur auf DAZN, die zwei Spiele auf Sky, die zwei Spiele dort. Ey, ich hab den Überblick verloren.
Ja, das verstehe ich auch nicht mit den Rechten, weil manchmal hat Sky in der Champions League nur das Einzelspiel und wenn noch zwei deutsche Teams beteiligt sind in der Champions League, ist ja meistens Bayern Dortmund und so, dann hat Sky irgendwie das Bayern-Spiel als Einzelspiel und auf DAZN kannst du Dortmund einzeln gucken, den Rest gibt es nur in der Konferenz. Manche Spiele kannst du gar nicht als Einzelspiel gucken, wenn keine
Ja.
deutsche Beteiligung ist. Super nervig.
Genau, das Problem hatte ich auch irgendwie letzte Champions League-Saison oder so oder Europa League, weiß ich gar nicht mehr. Es gab ein richtiges Knallerspiel und ich wollte das einzeln sehen und das ging überhaupt nicht. Du konntest das auch nicht dazu buchen, also musst du die Konferenz schauen, weil niemand dieses Einzelspiel anbietet, weil es keine deutsche Beteiligung gab.
Ja, ist halt super nervig. Aber die UEFA macht halt mehr Geld damit, wenn sie die Champions League-Rechte für jedes Land einzeln an die Anbieter verkauft, die Streaming-Rechte, statt halt zu sagen, hey, die UEFA macht irgendwie selber eine Seite oder ein Portal für die Champions League, das du abonnieren kannst nur für Champions League, weil die NBA hat ja zum Beispiel sowas. Super
Ja,
nervig.
natürlich macht die UEFA Geld damit, sonst wäre es nicht so.
Am Ende ist es immer das Geld.
Ja, am schlimmsten ist ja auch, dass du bei der Nationalmannschaft, ne, einige Spiele plötzlich auf RTL hast, andere Spiele hast du sonst was für Sender, von denen ich noch nie was gehört habe. Also, ne.
Ich finde auch, es sollte zum Kriterium werden, ob jemand Rechte bekommt, wenn er das Spiel wirklich qualitativ hochwertig begleitet und kommentiert, wenn es übertragen wird. Weil manchmal geht es mir so auf den Sack. Also bei Sky habe ich kein Problem, bin ich immer zufrieden mit. Bei DAZN mittlerweile auch, hat sich echt gemacht, finde ich. Auch die Kommentatoren, und wir haben ja schon über Sandro Wagner gesprochen, der uns nicht mehr egal ist. Aber wenn zum Beispiel RTL oder Sat.1, tut mir leid, aber man merkt einfach, dass da Moderatoren stehen im Studio. Weißt du, da war letztens, war das bei Sat.1, so ein Typ, den habe ich aus Versehen beim Rumschalten mal in so einer Trash-Sendung gesehen. Und dann willst du mir erzählen, der soll jetzt Fußball kommentieren oder was? Wer nimmt das denn ernst? Ich finde es
Das
super
erinnert mich
nervig, wenn
so.
da so Laien stehen, die das Spiel nicht verstehen.
Weißt du, an was mich das erinnert? Kennst du diese Trash-TV-Formate, wo man sich so, keine Ahnung, die 50 besten TV-Momente anguckt? Dann
Oh
werden so
Gott.
C-Promis dazugeschnitten an der Seite, die ihren Senf dazugeben.
Ja,
Genau an
ehrlich.
das erinnert mich das. So, das Spiel läuft und plötzlich wird, keine Ahnung, Verona Poth da eingeblendet und sagt, was sie darüber denkt.
Super nervig. Dann bringt es halt auch nichts, wenn du Buschmann anrufst und fragst, ob er das Spiel kommentiert, als wirklich etablierter Kommentator oder so, weil du denkst, mit dem Namen holst du dir die Zuschauer ran, wenn das Studio völlig scheiße besetzt ist und keiner eine Ahnung hat.
Ja, und das Ding ist, ich mag Buschi gerne, so, aber ich sehe ihn dann doch lieber bei so etwas wie Ninja Warrior als beim Fußball. Da gibt es deutlich qualifiziertere Moderatoren, meiner Meinung nach.
Okay, keine Ahnung, was das ist. Aber
Das
okay.
ist auch so eine Serie, wo, keine Ahnung, irgendwelche Leute so einen Sportparcours machen sollen und
Was
Buschi
kommentiert er
schreit da
dann?
oben immer herum und ja.
Buschi kommentiert mir beim Fußball auch immer zu sehr in eine Richtung.
Ja, das ist eh schlimm. Also E-Kommentatoren und auch die Kameraführung. Ich habe mich zum Beispiel heute mega aufgeregt. Ich habe HSV Darmstadt bei Sky geguckt als Einzelspiel, weil die anderen jucken mich nicht, wenn mein Verein spielt. Und boah, wie oft wurde der Darmstädter Trainer, ich glaube, keine Ahnung, Lieberknecht oder wie auch immer der heißt, eingeblendet. Gefühlt mehr wurde der Mann gezeigt als das ganze restliche Spiel. Auch egal, was auf dem Spielfeld passiert ist. So ein HSVer wurde gefoult. Bumm, auf seine Glatze wurde geschnitten. Einfach, dieser Mann wurde so oft gezeigt. Auch das Spiel wurde abgepfiffen. Gefühlt 2 Minuten lang wurde er gezeigt. So, was ist an ihm so besonders?
Vielleicht war der hinter der Kamera so ein bisschen verknallt in ihn.
Ja,
Aber
also
ich finde es
wirklich, das
echt.
ist die einzig logische Erklärung.
Ich habe tatsächlich das HSV-Spiel erst in der Konferenz geguckt und habe dann rübergeschaltet, nachdem es da so hin und her ging. Ne? Ist ja auch 2-2 Ausgang, also es war ein richtiges Achterbahnfahrtspiel. Und als
Ja.
ich umgeschaltet habe, habe ich den Kulturschock meines Lebens gehabt eigentlich. Weil da war das perfekte Beispiel dafür, wie unterschiedlich Leute Spiele kommentieren können. Ich habe in der Konferenz geguckt und ihr wisst wieder, unnormales Halbwissen, keine Ahnung, wer der Kommentator war, aber er hat so richtig mit Feuer kommentiert. So, da war gerade die Szene, wo Jatta im Strafraum liegen geblieben ist. Und
Ja.
er so, oh nein, der muss behandelt werden, der Staff kommt schon. So richtig heftig. Ich schalte um auf das Einzelspiel. Er so, ja, müssen wir mal gucken, die Zeitlupe. Ja, hat er sich schon wehgetan. Da so, Bro, du kannst mir das Spiel auch kaputt kommentieren. Dann, wenn's, weißt du, da ist ein spannendes Spiel und wenn du so langweilig redest, dann fühlt es sich auch langweilig an.
Okay, da muss ich den Mann aber in Schutz nehmen, tatsächlich. Ich fand zwar, er hat langweilig kommentiert, aber von der Neutralität her fand ich, hat der das gar nicht so schlecht gemacht. Ich bin als HSV-Fan ganz anderes gewöhnt. Wirklich, dass du dauerhaft geroastet wirst, als ob der Kommentator aus der Stadt des Gegners kommt. Wirklich, als ob der in der Bettwäsche der Gegner schläft. So
In
wird
der
normalerweise
Konferenz
kommentiert.
gab es auch direkt einen Seitenhieb, nicht nur gegen euch, sondern gegen Bremen, als ich eingeschaltet habe. Da war ja auch schon bedient. Da kam direkt das HSV-Spiel, haben die rübergeschaltet und dann so: Ja, der HSV strauchelt genauso wie die anderen Top-Favoriten. Der SV Werder Bremen gestern und auch Schalke hat eine Packung bekommen. Alle nicht in Topform. Ich denke mir so: Halt's Maul, ich habe doch das Spiel gestern geguckt und Werder
Ja,
hat
vor allem da.
wirklich einen Sieg auf der Kante gehabt, weißt du? Es war richtig ärgerlich. Und dann sagt er
Ja,
sowas.
da
Und
guckt
vor
man
allem
schon
uns
was
zu vergleichen.
anderes.
Ja, da guckt man
Ja,
andere
genau.
Spiele und wird trotzdem geroastet.
Ja, ich kenne das. Man kann dem nicht entkommen.
Nee, es ist echt richtig anstrengend, so beäugt zu werden. In der ersten Liga standen wir ja nie so hart im Fokus, weißt du? Da ging es die ganze Saison um Bayern, Dortmund, Leipzig. Und welcher Titelkampf kann da noch irgendwie herbeigedichtet werden, obwohl es eigentlich keinen gibt? Aber nicht um uns. Und jetzt geht es die ganze Zeit um uns. Jeder Fehltritt, alles wird beäugt. Und Werder ist auch richtig gut darin, den Medien genug Fehltritte zu liefern im Moment.
Ja, da habe ich auch das Gefühl. Naja, bevor wir halt auf Werder eingehen, nochmal zu dieser Moderatorensache. Ich war halt relativ zufrieden mit der Neutralität. Das ging wirklich klar. Nur, wie du schon
Aber.
meintest, ja, man könnte halt ein bisschen mehr halt Leben in die Bude bringen. Du weißt genau, was ich meine damit. Wir haben uns da schon mal drüber aufgeregt, dass das in Deutschland meistens der Fall ist. So, dass in anderen Ländern da die Kommentatoren ausrasten, und zwar auf beiden Seiten, bitte. Das ist ja auch berechtigt. Man möchte ja neutral kommentierte Spiele haben, meistens. So, und auch wenn du internationale Spiele guckst, sowas wie, was weiß ich, keine Ahnung, Champions League, Man City gegen PSG oder sowas, und der deutsche Kommentator sagt halt sowas wie, ja, okay, und das Tor zum 2-1 für Man City. Wow,
Ja.
total langweilig.
Finde ich auch echt nicht so geil. Vor allem, wenn du dich auf einen, weißt du, wenn du dich so richtig vorbereitet hast auf einen geilen Fußballabend, weißt du, du hast so Snacks eingekauft, am besten noch Pizza bestellt, so du sitzt da mit Freunden, willst ein geiles Spiel sehen. Und es geht nicht mal ums Ergebnis am Ende, sondern einfach, dass man zusammensitzt und das Spiel guckt. Und dann hast du da so einen Waschlappen, der das so richtig langweilig wegredet, das Spiel.
Ja gut, aber wenn du mit Freunden guckst, kannst du dich wenigstens darüber aufregen. Wenn du alleine guckst, ist das scheiße, weil dann sitzt du da und denkst dir, boah, der Wichser redet
Ja,
langweilig. Nur
das
mit
ist
Freunden
wie,
kannst du dann wegen Spaß machen.
wenn du einen schlechten Film guckst. Wenn du den alleine guckst, dann musst du dich da durchquälen. Aber wenn du den mit anderen guckst, dann kannst du dich darüber lustig machen, wenigstens.
Das stimmt. Deshalb Fußball gucken macht mit anderen eh immer am meisten Spaß.
Ja, und auch wenn ich HSV gegen Darmstadt alleine geguckt habe, hatte ich, das Gefühl, ich habe so die Achterbahnfahrt eines HSV-Fans einfach einmal hautnah live miterlebt, weil es echt
Ja, ich
heftig
habe
war.
so eine Krise bekommen, ne? Weißt du, so ein Krimi schon wieder. Man muss sagen, ich glaube, als neutraler Fan, den halt, wenn du so jemand bist, HSV Darmstadt, das juckt dich beides gar nicht. Dann war das bestimmt ein richtig cooles Spiel anzusehen. Das hatte Tempo, das hatte hin und her, das hatte Kampfgeist, so auch
Boah,
Fouls
unnormal.
und Skandale und so. Das hat richtig Spaß gemacht. Nur, ey, als HSV-Fan, das war schon wieder nicht vertretbar. Ich meine, ich bin mega glücklich darüber. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass es unmöglich ist, dass Haier auf der Bank sitzt und dass Suhonen nur eingewechselt wird. So, und Suhonen durfte von Anfang an spielen und hat ein Top-Spiel gemacht, der kleine Finne. Richtig
Du
toll,
wurdest
dass die den aus der
erhört.
zweiten geholt haben. Ja. Der war richtig gut. Ich wurde erhört und Haier hat auch gespielt und man siehe da, er hat gottgleich dieses Hackentor gemacht mit
Das
einer
war echt geil.
Lässigkeit. Das war wirklich cool. Man muss sagen, Darmstadt hat gut gekämpft, besonders in Halbzeit 1 und das 2-2 zur Halbzeit war auf jeden Fall verdient. In der zweiten Halbzeit, wir hätten das Ding machen müssen und wir haben uns nicht selber belohnt. Also ich weiß nicht, ob ich da
Auf jeden
so in
Fall.
meiner Bubble drin bin, aber ein Sieg für uns wäre verdienter gewesen als ein Unentschieden, meiner Meinung nach. Nur sie haben sich wieder nicht belohnt.
Also ich würde mich jetzt nicht als neutral bezeichnen, wenn es um den HSV geht, weil ich ja auch immer noch Werder-Fan bin und dann im Endeffekt gönne ich es dem HSV dann doch nicht so, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin. Es sei denn, so deine Stimme spukt in meinem Kopf, dann habe ich so ein schlechtes Gewissen, wenn es dem HSV nicht so gut geht. Aber bei dem Spiel würde ich schon sagen, dass ich als weder Fan von dem einen noch vom anderen Verein das richtig genossen habe. Also es war echt ein geiles Fußballspiel, weil das ein richtiger Fight war von beiden Seiten. Und ich finde es cool, wenn so ein normales Bundesliga-Punktspiel einfach mal so ein Kampf wird. Du hattest so richtig DFB-Pokal-Feelings an einer Stelle, fand ich. Weil es hat sich angefühlt wie ein K.O.-Rundenspiel, obwohl es ein Punktspiel war. Und genau solche Spiele mag ich.
Ja, vor allem, es war halt auch noch relativ zu Beginn der Saison. Und da fand ich es cool, auch Tim Walter ist ja all in gegangen am Ende, hat einen Verteidiger rausgenommen für einen Stürmer. Und das fand ich richtig gut. Ich bin immer Verfechter dafür, lieber 0 Punkte kassieren statt 1, aber dafür die Chance nutzen, 3 zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Also ich würde das auch immer machen. Genau. Ich war auch mit dem Kampfgeist des Teams war ich voll zufrieden. Womit ich nicht zufrieden war, war die Abwehrleistung, wenn ich ehrlich bin. Es fehlt einfach Leistner, der nicht gespielt hat, dieses Spiel. Und das war mir alles so ein bisschen Wackelpudding da hinten. Weil die Tore, das klappt schon besser. Und langsam trauen sie sich auch mal drauf zu schießen, auch wenn die da teilweise Dinge sonst wohin geschossen haben. Aber die Abwehr hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Da musste man immer Angst haben, dass da jemand gefühlt ein Eigentor macht.
Also das konnte ich halt nicht ganz so beurteilen, weil ich es erst in der Konferenz geguckt habe und halt auch nicht so im HSV-Bubble-Leben drin bin. Aber wenn du sagst, dass die Abwehr eh schon so ein instabiles Konstrukt aktuell ist, dann ist es ja noch mutiger, wie offensiv Walter am Ende gewechselt hat. Und ich finde halt, dass man sich auch dafür hätte dann belohnen müssen mit dem 3:2, weil es halt schon verdient gewesen wäre, sehe ich auch so. Und ich möchte noch einen Spieler hervorheben, der mir besonders gut gefallen hat, was ich nicht gedacht hätte vorher, und das ist Meffert. Ich fand, der hat richtig gut gespielt. Also auch wenn er bei diesem Freistoß, der kurz vor Schluss noch kam, den Ball voll drüber gesemmelt hat. Aber der hat ein echt gutes Spiel gemacht. Aber eine Sache, bei der ich mir richtig unsicher bin, was ich davon halten soll, obwohl ich eigentlich immer jemand bin, der so intuitiv direkt eine klare Meinung zu allen Sachen hat. Ich bin mir selten unsicher, wie ich etwas finde. Aber bei dem, was die HSV-Fans gemacht haben, war ich mir ein bisschen unsicher. In den letzten 10 Minuten gab es, sobald der HSV defensiv in den Reihen den Ball hatte und vielleicht auch mal einen Rückpass zum Torwart erwägt hat, gab es Pfiffe von den Rängen. Das kann man als Anpeitschen. Ja, das kann man positiv als Anpeitschen interpretieren, weißt du, in der Schlussphase. Aber das hat doch sowas von zu viel Druck, finde ich. Weil es ist halt immer noch ein Punkt, weißt du, den du da mitnehmen kannst. Ich weiß halt nicht, ob das vielleicht so ein Symptom dessen ist, dass die Fans ein bisschen mehr verlangen von der Mannschaft, als diese Mannschaft vielleicht in der Lage ist zu leisten am Ende der Saison. Weißt du, also man merkt, dass dieser Platz 4 tief sitzt und dass mehr gewollt wird von den HSV-Fans. Aber ich weiß nicht, ob das das richtige Signal ist. Klar ist das cool, wenn man die Mannschaft nach vorne peitscht und das kann auch Selbstbewusstsein geben. Aber ich finde, das kommt super auf den Spielertyp an, ob denen das Selbstbewusstsein gibt oder ob die dann noch mehr Angst haben bei einem Heimspiel, weißt du?
Ja, da muss ich einmal sagen, also das Vereinsklima und wie die Fans mit dem Team umgehen, das ist einfach so bei uns. Ich finde das auch nicht immer perfekt. Ich finde, man könnte dass man das offensive Spiel sich wünscht, das könnte man auch anders rüberbringen, statt halt die Defensivspielweise auszupfeifen. Aber in der Situation, ich würde zwar nicht pfeifen, aber ich finde es gerechtfertigt, dass das Publikum sich meldet, weil wir haben eine Situation, wo wir 65% Ballbesitz haben. Wir haben wieder fast doppelt so viele Pässe. Wir haben 87% Passgenauigkeit. Also wir haben eine super Quote, wir sind die ganze Zeit am Pressen und dann wird hinten herum gespielt. Ein bisschen kann ich es nachvollziehen, auch wenn ich es nicht gutheißen möchte.
Jetzt, wo du sagst, es ist nicht, dass das überhaupt gepfiffen wurde, sondern wie man diese Motivation rüberbringt.
Genau.
Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also jetzt habe ich eine klare Meinung zu der Thematik. Ich finde es gut, dass man in den letzten 10 Minuten die Mannschaft irgendwie motivieren will, dass man Signale senden möchte, aber dann vielleicht nicht mit Pfiffen, sondern so komm, geh oder nach vorne, solche Sachen, weißt du? Das würde ich verstehen, aber es war halt ein deutliches Pfeifen zu hören. Und das finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, genau. Da bin ich halt voll bei dir, dass man halt den Spielern signalisiert, was man sich gerade im Spielaufbau wünscht oder in welche
Ja.
Richtung es gehen soll. Alles in Ordnung, bin ich auch voll bei den Spielern. Ich meine bei den Fans, dass sie das den Spielern zeigen. Aber halt pfeifen, das macht einen falschen Eindruck. Und das gibt dem Spieler auf dem Platz auch kein schönes Gefühl. So. Und
Ja.
da finde ich das besser. Ich bin überhaupt kein Basketball-Experte, so, aber ich war schon ein paar Mal in meinem Leben bei Basketballspielen und die feuern ja immer halt so die Defense oder die Offensive halt an. Das finde ich ganz cool eigentlich, weil dann hat man immer so das
Klare
Gefühl, das, was
Message.
jetzt gerade, ja, genau das, was gerade gefordert wird, das wird auch gerufen und nicht irgendwelche Pfiffe, die man auch machen würde, wenn da jemand zu lange am Boden liegt. Weißt du, das sendet ja voll die komische Message.
Ja, Pfiffe kannst du halt immer in richtig viele Richtungen interpretieren. Und das ist, glaube ich, das Schwierige daran.
Okay, wo ich aber fand, dass die Pfiffe voll gerechtfertigt waren, ganz am Ende, schon in der Nachspielzeit, dieser eine Darmstädter, ne, sorry, Wichser, der da so lange rumlag, um einfach den Spielfluss rauszunehmen. Das macht man nicht, das ist peinlich, das hätte ich sogar bei einem eigenen Mann kritisiert. Ich mache da einen klaren Unterschied zwischen, mein Gott, man geht mal ein bisschen langsamer raus beim Ab. Halt beim Auswechseln. Oder keine Ahnung, der Torwart muss sich den Ball noch 5 Zentimeter nach links liegen, bis er den Abstoß macht. Es gibt ja diese Zeitschindmethoden. Aber das, der lag da 2,5 oder 3 Minuten auf dem Boden, hat nicht reagiert, hat sich nicht raustragen lassen, hat nicht richtig mit dem Schiri gesprochen und so. Ich meine, der Schiri war korrekt, er hat es nachspielen lassen, nur da wurde ein wichtiger Spielfluss einfach taktisch unterbrochen. Und das ist
Ja.
unfair. Und dafür sollten die sich einfach schämen.
Ich finde halt, dass sowas immer einen bitteren Beigeschmack hat, wenn es halt in den letzten Minuten eines Spiels passiert, weil du dich immer fragst, so würdest du es auch machen, wenn es jetzt die 13. Minute wäre, so?
Ja,
Würdest du dann auch
eben.
einen Eckfahntanz starten oder 2 Minuten am Boden liegen, weil du irgendwie, weiß nicht, vom Finger des Angreifers gestriffen worden bist?
Ja, oder würdest du das machen, wenn dein Team gerade eine Pressingphase hätte zum Schluss? Nein, würdest
Ja,
du
okay,
auch nicht
ich
tun?
glaube, das Maß kannst du beim Fußball einfach nie anlegen, weil jeder für sein Team einfach alles tun würde.
Ja, genau, aber
Du kannst die
manchmal
Brille nicht
fehlt einem ja die
abnehmen.
Fairness. Die
Ja,
Fairness
wo
fehlt
ist
einem
die
aber eigentlich
Fairness
auch nur.
geblieben?
Ja, aber die fehlt einem halt auch nur, wenn es so gegen das eigene Team geht, aber
Ist halt
trotzdem.
richtig subjektiv alles, aber ist auch vollkommen okay. Aber
Ja, das
was du
denke
gerade
ich mir
gesagt
auch.
hast, finde ich halt, das, was du gesagt hast über den Schiedsrichter, dass er das nachspielen lassen hat, finde ich super korrekt, weil oft wird das, was in der Nachspielzeit passiert, dann nicht mehr nachgespielt, weißt du? Wenn die Nachspielzeit
Das
einmal
ist richtig
steht, vier
schlimm.
Minuten, dann wird abgepfiffen, obwohl in der Nachspielzeit noch was passiert ist. Das finde ich echt gut, aber es gab auch richtig viele Dinge an diesem Wochenende, die ich von Schiedsrichterseite und vor allem vom Kölner Keller gar nicht korrekt fand, über die wir reden müssen.
Ja, hau raus.
Es ist echt, also angefangen hat das für mich schon letzten Spieltag im Auftaktspiel von Bayern gegen Gladbach. Da gab es 2 Fouls, beide glaube ich am Plea oder Thuram, ich bin mir nicht sicher. Thuram, glaube ich. Die hätte man beide pfeifen können, eins sogar müssen, meiner Meinung nach, wo er eben hinten auf den Fuß tritt. Und das hat beides Upamecano verursacht, aber der Schiedsrichter hat nichts davon gepfiffen. Und ich finde es halt immer
Der
schwierig.
Bayern-Bonus.
Ja, ich finde es halt schwierig, weil Elfmeter ist immer was, was das Spiel kippen kann, wenn es ein Spiel nicht sogar entscheiden kann. Und in so einem Moment ist es halt super ärgerlich, wenn du einen Videoassist hast, der das Spiel gerechter und fairer machen könnte, der aber einfach sich nicht meldet.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich von diesem Videoschiedsrichtertum halten soll. Ich meine, vom Grundtenor her bin ich ja sowieso dagegen. Nur da man sich jetzt zwangsläufig damit arrangieren muss, kann man das ja auch irgendwie bewerten. Und für mich, also ich verstehe nicht dieses Konzept, die melden sich von sich aus und lassen es dann, weißt du? Und man darf die irgendwie auch nur in bestimmten Spielen so zu Rate ziehen und dann melden die sich halt trotzdem nicht. Da gab es schon so viele missverständliche Situationen, wo dann plötzlich Spieler halt fordern, dass sich das angeguckt wird, aber trotzdem wird sich das nicht angeschaut. Ich bin da einfach nur maximal verwirrt von.
Ja, also die Regel ist ja eigentlich, dass der Videoassistent einschreitet, wenn eine grundlegende Fehlentscheidung vorliegt. Also wenn der Schiedsrichter
Klingt
auf dem
erstmal
Platz,
logisch, ja.
ja, wenn er wirklich was falsch entschieden hat. Aber ich finde, dass das einfach nicht richtig ist, zu sagen, du darfst nur einschreiten, wenn die Entscheidung falsch war, weil in vielen Situationen ist es ja auch so, dass du das in zwei Richtungen bewerten kannst und der Schiri könnte es besser bewerten, wenn er sich die Zeitlupe anschaut. Es gibt total viele Situationen, die sehen auf den ersten Blick viel schlimmer aus, als sie sind. Elva ist aber eigentlich nicht so. Dann gibt es Situationen, die sehen auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aus, aber wenn du dir die Zeitlupe anguckst und dann irgendwie das Video davon, da merkst du, okay, das war definitiv ein Handspiel, das muss man eigentlich pfeifen. Und das finde ich halt schwierig, weil du kannst nicht erwarten, dass der Schiedsrichter auf dem Platz seinen Sehsinn so perfekt einsetzen kann, weil das kann kein Mensch. Du kannst nicht alles immer richtig sehen.
Ja, ich meine, wir wollen ja nicht wieder, ich glaube, hier geht es ja nicht, dass wir diese Grunddiskussion führen, weil wir haben das schon mal gemacht. Jeder, der uns hört, weiß, dass meine eigentliche Haltung dazu ist, dass das Sehvermögen des Schiris halt ausreichen sollte für sein Urteil, sodass ich halt gegen diese elektronische Unterstützung bin. Aber, und du halt eben nicht, also du andersherum. Nur ich kann halt deinen Punkt verstehen, dass man, du wünschst dir halt quasi gerade, dass bei jeder Elfmeterentscheidung der Videoassist zu Rate gezogen wird, oder wie meinst du das?
Nein, nicht bei jeder. Aber dass der Schiedsrichter auch von alleine sagen kann, hey, ich bin mir hier unsicher, ich möchte mir das angucken. Weil im Moment ist es ja nur von der einen Seite. Nur der VAR darf sich beim Schiedsrichter auf dem Platz melden und sagen, ey, guck dir das bitte an, das war eventuell eine Fehlentscheidung. Aber ich glaube, dass es andersrum besser ist, weil die Schiedsrichter selber auf dem Platz, und da sind wir bei dem Punkt, den du ja möchtest, dass die Schiedsrichter auf dem Platz selbst ihrem Gefühl vertrauen können und ihrem Können. Und
Ja.
dann ist es ja auch super legitim, wenn die mal sagen, hey, hier bin ich mir gerade super unsicher, ich möchte mir das angucken.
Ja, verstehe ich. Das, da, wenn das so rum wäre, könnte ich es vielleicht sogar ein bisschen mehr mit halt meiner Fußballphilosophie vereinbaren. Wenn der Schiedsrichter halt alles liegt in seinem Ermessen und nur wenn er halt das Gefühl hat, keine gute Entscheidung zu treffen, zieht er die Technik zu Rate.
Ja, wobei das halt auch wieder schwierig ist. Ich finde, wenn da ein Schiedsrichter steht und er ist zu 100% davon überzeugt, dass das ein Handspiel war und es war halt einfach keins, dann sollte der VAR auch sagen dürfen, so, guck dir das bitte trotzdem nochmal an. Die müssen
Ja,
ihn ja nicht
gut, ich
überstimmen
weiß.
und am Ende kann er es immer noch selber entscheiden, aber das ist halt wichtig, dass die Kompetenz beim Schiedsrichter auf dem Platz bleibt. Aber ich finde es halt schwierig, wenn Köln sich nicht meldet und die Entscheidung wird einfach so stehen gelassen, obwohl er, wenn er es sich nochmal anschauen würde, das vielleicht anders entscheiden würde. Weil bei Werder zum Beispiel jetzt am Wochenende haben wir einen Handelfmeter nicht bekommen, den wir hätten bekommen müssen, weil der Spieler den Arm vom Körper abgestreckt hatte, seine Körperfläche erweitert hat und sogar im Gehen mit der Armbewegung den Ball in eine Richtung gebracht hat. Er ist dem Ball entgegen im Strafraum und es hätte halt einfach ein Elfmeter sein müssen. Aber der VAR hat sich nicht gemeldet und Dingert hat weiterspielen lassen. Aber er wirkte ziemlich verunsichert auf dem Platz. Er hat sich auch ans Ohr gefasst und gewartet, ob was kommt, hat die nächste Szene nicht sofort angepfiffen, wahrscheinlich weil er eben gewartet hat, aber es kam nichts. Aber er selber darf ja nicht da stehen und sagen, hey, kann ich mir das nochmal angucken? Das finde ich halt schwierig, weil ich glaube, die Schiedsrichter selbst können am besten entscheiden, ob sie sich sicher oder unsicher sind.
Ja gut, wenn ich mal so frech sein darf, was zu Werder zu sagen. Ist halt schwierig bei euch, Mann. Ganz ehrlich, ihr wart einer mehr für über eine halbe Stunde. So,
Ja.
ihr hättet das Ding doch machen müssen. Also als ich gehört habe, ich habe das so nebenbei verfolgt gehabt, dass ihr in Überzahl seid, da dachte ich so, okay, dann wird euch quasi der Sieg geschenkt, sei euch gegönnt. Das war mein Gedanke dazu. Und als ich dann gehört habe, dass es trotzdem 0-0 ausgegangen ist, ne?
Es war einfach
Was habt ihr
super
gemacht?
ärgerlich. Also ich möchte erstmal was Positives sagen, bevor ich auf die Probleme eingehe, weil
Erstmal
wir
die
letzte
Kritik
Woche,
nett verpacken.
ja, wir haben letzte Woche so viel über schlechte Dinge geredet, aber im Vergleich zu letzter Woche war das ein deutlich besserer Auftritt von Werder. Also du hast gesehen, dass die sich nicht nur bemüht haben, die haben auch gekämpft, was das Spiel betrifft. Es gab auch Punkte in der Mannschaft, die mir richtig gut gefallen haben. Letzte Woche war der einzige Lichtblick in meinen Augen Schmidt. Diese Woche sah das schon besser aus. Dingchi hatte richtig gute Aktionen, durfte endlich mal auf der Seite spielen. Das liegt ihm sehr, sehr gut, finde ich. Und auch Schmid gefällt mir immer besser. Ich habe das Gefühl, der könnte richtig zu so einem Leader werden bei uns in der Mannschaft. Aber du hast halt bei uns das Problem, dass wir richtig viele unerfahrene Spieler haben, viele, die nicht so viel Bundesliga-Erfahrung haben und die sich halt nicht gut entwickeln können, wenn sie kein stabiles Konstrukt außenrum haben. Toprak ist wieder verletzt, sieht auch wieder nicht gut aus. Anfang hat bei der Pressekonferenz gesagt, sobald er schnell läuft, wird ihm schwindelig. Super. Also das klingt, als wenn er erstmal raus ist. Möwald wieder dasselbe. Hat auch wieder was am Knöchel, hat wieder einen Schlag drauf bekommen, ist auch erstmal raus. Und das sind halt so zwei richtig wichtige Faktoren bei uns in der Mannschaft, weil die sind schon länger bei Werder, die haben auch länger in der Bundesliga gespielt, die haben halt Erfahrung. Und nur zwischen einer erfahrenen Konstante, einer Achse in der Mannschaft können sich andere Spieler ja entwickeln. Und ich glaube halt, dass wir wichtige Spieler haben, die sich entwickeln können, wie Dingchi. Und ich finde auch Rapp sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig gut, der Transfer. Den haben wir ja von Darmstadt bekommen. Hat Anfang wahrscheinlich quasi mitgebracht. Und der kämpft richtig. Der ist richtig aggressiv in den Zweikämpfen. Der hat richtig Kampfgeist. Der geht auch mit nach vorne, weißt du, so eine Art Hummels. Defensivspieler, der immer mit nach vorne geht. Finde ich richtig gut. Aber unser großes Problem ist einfach der Sturm. Füllkrug ist echt wie ein Fremdkörper gewesen. Und ich habe einen Kommentar gelesen. Ja, wirklich. Der hat da nicht reingehört irgendwie. Es war super, super anstrengend. Und du hast recht, ein Punkt, wenn du 30 Minuten in Überzahl warst, ist einfach viel zu wenig. Aber im Vergleich zu letzter Woche hat sich da echt viel verbessert. Und das finde ich
Ja,
super
aber
wichtig anzumerken.
sehen das denn alle Werder-Fans so wie du? Das kommt mir halt vor, als ob du das so ein bisschen in Watte packst und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle das so unterschreiben würden. Ist das nicht mega frustrierend, wenn man, also wir müssen halt das so sagen, wenn man eigentlich der Erstligist ist, dann halt auch noch in Überzahl ist und dann am Ende nur 0-0 bei rauskommen. Ich kann mir vorstellen, dass viele da halt, dass sich diese Aufbruchsstimmung Richtung Baumann noch weiter ins Negative entwickelt.
Aber ich habe bei den Werder-Fans den Eindruck, was ich so mitbekomme, dass die sehr gut differenzieren mittlerweile. Also, dass wir die Mannschaft nicht für etwas schuldig erklären, was durchs Management verursacht ist. Und dass man auch die Mannschaft positiv sehen kann, wenn eine Entwicklung stattfindet, wenn von außen nichts Neues kommt, weil das ist ja Schuld des Managements. Es wird immer noch gemeckert, zu Recht, dass wir keine Neuzugänge haben. Es ist wieder eine weitere Woche vergangen, ohne dass jemand angekündigt worden ist. Ich gehe jeden Abend traurig zu Bett. Das ist mein Leben im Moment. Jeden Tag gucke ich abends nochmal bei Twitter, ob irgendwas angekündigt wird, aber es ist nichts passiert. Und
Einer
so
der
geht's.
20 Transfers, ja.
Ja, Baumann hat uns halt einfach nur Transfers gesagt, aber er meinte Abgänge. Glaube ich. Alle veräppelt. Das Ding ist halt, wir brauchen dringend einen Stürmer. Wir brauchen jemanden, der die Bälle auch reinmacht, weißt du? Und Füllkrug ist es halt irgendwie nicht. Der kommt überhaupt nicht in die Spur. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Und letzte Saison war er so lange verletzt. Also ist es auch schwierig für ihn, glaube ich, in die Mannschaft richtig reinzukommen, weil er halt so wenig Spielpraxis hatte letzte Saison. Und ich finde es auch fatal, auf ihn zu setzen, alleine für eine ganze Saison. Also da muss echt was passieren. Weil du hast bei Werder gutes Spiel nach vorne gesehen, so lange, bis es zum Stürmer kam. Weil da war halt irgendwie keiner. Lücke stand immer verdeckt. War nicht anspielbar, hat sich nicht freigelaufen, hat aber immer den Ball gefordert. Dachte ich mir so, wenn du den Ball forderst, dann stell dich auch irgendwo hin, wo du ihn kriegen kannst. Aber ohne Stürmer ist es halt schwierig, Tore zu schießen. 1 Euro ins Phrasenschwein. Aber das ist halt das
Stimmt.
große Problem, weißt du? Also Werder war halt, ich weiß nicht, als würden wir in eine Schlacht ziehen ohne Waffe. So. Also wir
Ey,
sind
ich frag
stark, wir
mich
haben Männer,
gerade.
aber wir haben vorne nichts.
Ja, bei uns ist ja genau umgekehrt. Bei uns strauchelt die Abwehr, während
Ja.
der Sturm sich gerade etwas erholt hat mit Glatzel und Co. Aber weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Ob Baumann und van Bommel vielleicht den gleichen Mathekurs hatten?
Ja, kann sein.
Bei deren Umgang mit Zahlen, ich weiß nicht. Also, das ist auch so ein bisschen suspekt.
Ist sehr suspekt. Also Leute, ich kann nur hoffen, dass ich nächste Woche hier sitze und endlich mal was vermelden kann, dass irgendwer gekommen ist. Und ich hoffe, also. Wir haben ja im Moment ein Angebot am Laufen für Giacomakis, heißt der, glaube ich. Giacomakis.
Und wo kommt
Und
der her?
aus der Eredivisie.
Ah,
Er hat
okay.
aber leider auch ein Angebot von Celtic. Die haben ihr Angebot aber zurückgenommen, weil seine Gehaltsforderungen zu hoch waren. Er war auch schon in Bremen, hat mit Baumann gesprochen, hat sich den Verein angeguckt und so. Und ich habe das Gefühl, das ist so einer, der will nur Geld. Der will sein Gehalt, ja, und so. Der sieht seine Chance, jetzt so ein bisschen was zu verdienen. Und ich will nicht so einen Söldner. Und ich finde es richtig gut, dass Celtic zum Beispiel gesagt hat, nö, dann machen wir das nicht mit, weißt du. Du spielst uns gegeneinander aus, also Werder und Celtic, dann sind wir raus. Und ich habe jetzt Angst, dass wir den kriegen und dann wird das so ein Söldner.
Ist das nicht ein bisschen problematisch? Also ich habe halt keine Ahnung, wie es bei Bremen finanziell aussieht. So. Aber wenn Celtic Glasgow jemanden ablehnt wegen zu hohen Gehaltsforderungen, weiß ich nicht, ob ein Werder Bremen in der Lage ist, das zu zahlen. Oder in der Lage sein sollte, das zu zahlen. Weißt du, was ich meine?
Ich sehe schon so einen richtig typischen Baumann-Deal vor mir, wo er wieder so eine Laie mit Kaufverpflichtung macht, wie bei Selke, aus der wir ja gerade so rausgekommen sind am Ende.
Oh ja, da habt ihr Glück gehabt.
Richtig Glück gehabt. Der denkt auch schon wieder, er wäre der krasseste. Hast du mitbekommen, was er gemacht hat am Wochenende?
Was hat er gemacht? War das nicht letztes Wochenende schon Thema?
Ja, aber dieses Wochenende hat Selke, also Hertha hat einen Elfmeter gepfiffen bekommen. Und Standard-Elfmeterschütze, wenn er auf dem Platz ist bei Hertha, ist ja immer Luke Bacchio. Und Selke hat wirklich gedacht, er kommt zurück und wird Elferschütze. Und dann gibt es, habe ich ein Bild gesehen, wie er mit einem zweiten Ball ankommt und sich neben Luke Bacchio stellt und ernsthaft glaubt, er würde diesen Elfer schießen. Und Luke Bacchio so, nee, nee. Ich bin
froh, dass Wolfsburg den aufs Maul gegeben hat.
Richtig komisch. Holt er einfach einen zweiten Ball. Was, also das ist doch eigentlich mannschaftsintern klar, wer die Elfmeter schießt. Das ist doch auch das Peinlichste, was dir passieren kann, wenn du in einem Spiel einen Elfer bekommst und keiner will schießen oder alle wollen schießen. Das klärst du doch vorher, weil das doch immer unangenehm ist.
Das ist so ein E-Jugend-Ding. So, ich will Stürmer sein, ich will schießen, nein, ich will nicht in die Abwehr. Genau so eine Vibes gibt das. Und dann fragt man sich echt, warum Hertha noch erstklassig ist.
War das ein Call? Nächste Saison,
ja,
Hertha zweite. Okay. Ja, mal sehen, ob wir dann noch dabei sind.
Ja, mal schauen. Aber oh, ich muss einmal kurz eine positive Meldung verkünden. Schalke. Erstmal hat safe jeder mitbekommen. Der Schalke hat von Regensburg aufs Maul bekommen. Regensburg, richtig starker Saisonauftakt. Aber darum geht's nicht. Boah, freut mich, dass das Schalke mit Terodde gerade aufs Maul bekommt. Na, oh, das geht so runter wie Öl. Ich meine, ich verstehe, wenn ein Spieler in Hamburg nicht glücklich wird. Hier gibt's viel Druck. So, das ist anders als bei anderen Vereinen, die, keine Ahnung, schön differenzieren können und so. Hier wird knallhart mit dem Team umgegangen. Das ist nicht immer gut, aber das ist nun mal so. Und der hat sich nicht wohl gefühlt und dachte, bei Schalke hat er bessere Aussichten und das geht runter wie Öl, wenn er mit denen verkackt. Boah, fühlt sich das gut an.
Okay, aufgrund von der Terodde-Thematik kann ich es verstehen, aber mir tut Schalke halt schon irgendwie leid, weil man irgendwie so ein Leidensgenossending hat seit dem gemeinsamen Abstieg.
Ja, das kann ich auch verstehen. Also ja, so prinzipiell habe ich auch wirklich nichts gegen Schalke, aber dieses Terodde-Ding, das saß tief.
Ja, vor allem, weil das ja auch ein Beispiel dafür ist, dass so ein Wechsel von einem Spieler halt blöde sein kann, aber nicht muss. Weil heute habe ich Tim Walter im Interview vom Spiel gehört, wie er über Giasula geredet hat, der ja letzte Saison noch bei euch war und zu Darmstadt gewechselt ist und heute auch gegen euch gespielt hat. Er meinte, alles gut, der Junge ist ambitioniert, der will spielen. Ich konnte ihm keine Einsatzgarantien geben beim Kaderstand aktuell. Und dann ist es völlig legitim, wenn er sagt, dann gehe ich zu einem Verein, wo ich mehr spiele. Weil das ist ein Grund, den kann ja jeder verstehen. Und Terodde ist ja nur wegen Geld gegangen. Kannst du mir nicht erzählen, dass es einen anderen Grund noch gab?
Hatte es auch nicht. Terodde wäre weiterhin Stammstürmer bei uns geblieben. War also Torschützenkönig schlechthin. Es war halt finanziell und weil er sich bessere Chancen bei Schalke ausgerechnet hat. Das hatte nichts damit zu tun. Das ist, ja, für mich nicht nachzuvollziehen. Das ist wie mit Ulreich, der zum HSV gegangen ist, von Bayern ja, um mehr Spielpraxis zu haben. Da kann ich mich auch jede zweite Folge drüber aufregen. Ey, beschwert euch ruhig. Mir egal. So. Und dann geht er wieder zu den Bayern zurück. So, wen willst du denn verarschen? Es geht dir nur ums Geld. Söldner.
Also Wer auf jeden Fall verarscht worden ist mit der ganzen Geschichte, ist, glaube ich, Alexander Nübel, der sich so aufregt wie du jetzt wahrscheinlich. Weil der ist gegangen, weil er ja an Neuer nicht vorbeikommt. Und dann lese ich gestern Neuer Knöchelverletzung. Heute spielt Ulreich.
Ulreich, und Nübel ist halt extra gegangen.
Ja, aber wie scheiße für Alex Nübel. Weißt du, der hat in seiner Karriere jeden Schritt falsch gemacht, den er falsch machen konnte. Er hat sich bei Schalke alles versaut, jeden Ruf, den er je gehabt haben könnte. Und auch alles andere, hat dann nicht mehr spielen dürfen am Ende. Geht zu Bayern, sitzt dann nur auf der Bank und jetzt geht er vom Bayern weg, weil er da ja nur auf der Bank sitzt und schon ist Neuer verletzt und er hätte eine Chance gehabt, weil er wäre ja derjenige gewesen, der jetzt spielt. Und jetzt ist Ulreich da. Hey.
Einige Spieler sind einfach vom Pech verfolgt. Das ist genauso wie einige Karrieren mit den Goldwechseln durch die Decke starten, andere gehen in den Keller. Da hast du ja auch solche Spieler wie Marco Reus mit den ganzen Verletzungen und so durch seine Karriere. Was
ja,
aus
aber
dem
das ist,
noch geworden wäre.
Ja, aber bei Reus ist es ja wirklich viel Pech, Verletzungspech auch. Aber bei so Beispiel Alexander Nübel, finde ich, ist es einfach zu früh, zu viel gewollt. Weißt du? Das große Geld bei Bayern, da durchstarten. Das waren halt dumme Karriereentscheidungen. Ich finde, du, wenn du dir zum Beispiel so einen Spieler wie Haaland anguckst, der war bei Salzburg. Der hatte auch bei Salzburg schon Angebote von Top-Clubs mit dem Niveau über Dortmund.
Ja,
und der geht zu Dortmund, weil er sagt, da kann ich mich besser entwickeln. Ja. Und Alexander Nübel, der wollte halt einfach groß werden. Aber er hat zu früh dieses Geld gesucht, glaube ich. Also nicht nur das Geld, sondern auch den Namen FC Bayern und all diese Sachen.
Ja.
Und ich glaube, du bist immer besser beraten, wenn du am Anfang ein bisschen tief stapelst.
Okay, unter dem Gesichtspunkt unterschreibe ich das vollkommen. Erinnert mich an Fiete Arp, der ja bei uns gespielt hatte. Auch mega das Talent, richtig toller Spieler. Und ich habe mir damals gedacht, bitte geh nicht zu den Bayern. So, weil dann, du wirst dort nicht Top-Stürmer, du wirst auf der Bank vergammeln, du wirst ab und zu mal für die letzten 5 Minuten eingewechselt und das war's. Und der hatte auch Angebote von sonst wo. Der hätte erst mal ein paar Jahre zu einem Club der Europa League spielt oder so gehen müssen. Und nein, was macht er? Geht zu den Bayern und seitdem habe ich auch nicht mehr wirklich was von seiner Karriere gehört.
Ja, ist jetzt bei Kiel.
Ja, hat halt toll geklappt, ne? Der hätte irgendeinen anderen Club gut als Sprungbrett nutzen können.
Ist halt dieses zu früh, zu hoch gegriffen. Und dann finde ich es auch immer schade, dass so junge Spieler so schlecht beraten sind.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das nur an den Beratern liegt. Natürlich wird es dort auch ein paar Ärsche geben, die halt nur das Gehalt wollen, was sie dann von so einem Vertrag mit Bayern bekommen würden.
Ja.
So, aber es wird auch viele junge Spieler geben, die einfach, sorry, dumm im Kopf sind, weil wenn du halt, keine Ahnung, 19, 20 bist und Bayern klopft an der Tür, da sagt nicht jeder nein. Da hat nicht jeder diese Weitsicht zu sehen, dass das nicht klug wäre auf lange Sicht.
Die wollen halt einfach viel und ich von außen betrachtet, habe ich immer das Gefühl, du bist am besten beraten, wenn du dir irgendeinen Verein suchst, der ein ruhiges Umfeld hat, um dich zu entwickeln. Und auch wenn mir das innerlich immer noch schmerzt, glaube ich, dass zum Beispiel Eggestein die beste Entscheidung getroffen hat, jetzt nach Freiburg zu gehen und dieses Angebot anzunehmen, weil das ein Umfeld ist, in dem du dich gut entwickeln kannst.
Ja, wenn du dir zum Beispiel viele der ganz großen Namen anguckst, deren Werdegänge, nimm dir zum Beispiel einen Zlatan Ibrahimovic, der aus Schweden nicht direkt zu sonst wem gegangen ist, sondern zu Ajax. Oder halt ein Cristiano Ronaldo, der erstmal zu Man U gegangen ist. Halt all so eine Station von so soliden Europa-League-Clubs, mit denen, finde ich, kannst du nicht wirklich was falsch machen als junges Talent. So, da
ich
hast
weiß
du
aber
deine
nicht,
Spielpraxis.
Ob die Man U-Fans mit deiner Einschätzung einhergehen würden.
Ja,
die
okay,
sind,
aber
größer die als Ausbildungsverein.
Ja, die hören mich ja gar nicht. Mensch, wir sind ja zwar deutschlandweit erfolgreich, aber noch nicht international.
Stimmt, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit mit.
Wie würden wir denn dort heißen? Why did it happen? Oder was ist denn, woran hat es gelegen?
Weiß ich auch nicht.
Ja gut, das zum Thema international, ne, können wir auch gleich wieder abhaken.
Gut, dass wir das jetzt noch nicht machen müssen. Ist ja noch nicht nötig.
Nein, noch ist die Nachfrage nicht ganz so riesig.
Über eine Sache müssen wir noch dringend sprechen, Marie.
Ja,
ich weiß, dass du es gelesen hast, weil du es mir geschickt hast. Und ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt da draußen. Aber in Norwegen, im Stadion, haben... Marie muss schon lachen. In Norwegen im Stadion haben ein paar Spieler der Mannschaft einfach eine Orgie gefeiert. Im Stadion. Was geht da ab? Das war ein Erstligaklub. Ein Erstligaklub mit richtigem Stadion.
Ja, das Stadion sah auch echt groß und seriös aus. Also nicht so wie, ja. Man stellt sich das ja vor, Team hat im Stadion eine Orgie gefeiert. Denkt man, okay, irgend so ein zwielichtiges, kleines, dunkles Stadion. Ja, genau. Aber nein, das war es nicht. Und ich habe halt durch
Flutlicht.
Ich habe halt durch Instagram gescrollt. Die haben sogar Tribünen. Und da habe ich halt diesen Post gesehen. Und keine Ahnung, das war so suspekt. Und ich habe mir halt diesen ganzen Artikel dazu durchgelesen, wie das dazu kam. Und das war wohl so, dass halt ein paar aus der Mannschaft, erste Liga, das ist vergleichbar wie wenn hier von Borussia Dortmund das welche machen würden. Die haben sich halt so zum Saufen getroffen abends und haben dann ein paar Damen, ich weiß jetzt nicht, ob das Freundinnen oder halt professionelle Damen waren, mitgenommen ins Stadion. Und ja, dann dachten die wohl, mitten im Stadion wäre der richtige Ort dafür.
Und vor allem, da hängen Kameras. Das ganze Ding ist auf Band. Und der Kapitän vom SK Brandenbergen hat sich auch öffentlich dann entschuldigt, wollte aber nichts zu der Frage sagen, ob er dabei war.
Das ist doch das auch nicht eine das Antwort. Beste.
Das war die beste Antwort, die er hätte geben können, weil das so dämlich war, nichts zu sagen.
Oh, wie geil. Aber die Frage ist doch jetzt nur, wird das Tape auf The Zone ausgestrahlt oder auf Sky?
Ich weiß nicht, wo läuft denn die norwegische Liga?
Keine Ahnung. Wird die überhaupt irgendwo übertragen?
Ich weiß nicht. Willst du so ein Sextape von der Orgie im Stadion sehen? Ich nicht.
Nee, ich auch
richtig
nicht.
Richtig entweiht, so geil, der Ort.
Ich find's so geil, dass das, was man so als ausländischer Fußballfan vom norwegischen Fußball weiß, ist halt Haaland und diese Orgie.
Stimmt, das ist irgendwie ein komisches Bild, was sich da für uns abbildet. Unglaublich.
Naja, so sind sie halt, die Norweger.
Nicht
ne?
Die beste Presse, ne, für den Club.
Es war auf jeden Fall saulustig, die Meldung.
Ja. Eine andere Kategorie, saulustig, war aber die Presseabteilung von Real Betis. Hast du das Vorstellungsvideo für den neuen Spieler gesehen?
Ja, die haben auf GTA gemacht. Das war
cool. Wirklich, das war so witzig. Die haben so diese Sachen eingeblendet und auch so diese Map unten links. Und das war eine Aufnahme von irgendwie zwei Spielern aus dem Team. Und die sollten so eine Mission im GTA erlegen. Und das hieß irgendwie Great Transfer irgendwas, haben die das umgedichtet, ne? Und dann läuft er durch den Spielertunnel und so und er muss dem neuen Spieler das Trikot bringen und am Ende des Videos wird halt dieser neue Spieler so revealed. Und er läuft die ganze Zeit so richtig breit mit den Armen und den Beinen, damit das aussieht wie bei GTA und die haben das so gut hinbekommen, weil er steigt auch, kennst du die Szene, wo er von diesem Roller absteigt und diesen Helm so fallen lässt?
Ja, einfach wegläuft, weil man das halt im Spiel so macht. Also für die ganz ahnungslosen Leute, die unter einem Stein leben, GTA ist ein Spiel, so. Und die haben das halt, dieses Vorstellungsvideo in dem Stil gemacht. Und das war richtig gut gemacht.
Es war super witzig. Also diese Vorstellungsvideos von neuen Spielern werden echt immer besser. Also Props an die ganzen Presseabteilungen bei den Clubs.
Ja, Mann, ich würde mir so wünschen, dass der HSV auch mal sowas Cooles macht.
Alter, so, wir brauchen erstmal einen Spieler dafür.
Ja, aber weißt du, was bei uns der Fall ist? Ich wünschte so sehr, ich könnte irgendwas beeinflussen in dieser IT-Abteilung. Einfach dieses sich verkaufen online. Bei uns macht halt Dino Hermann irgendwelche komischen TikToks mit jungen Spielern. Die sind zwar ganz lustig und süß anzusehen, aber man könnte so viel coolere Aktionen machen mit den Fans im Stadion, eine Orgie feiern. So.
Okay, stopp mit diesem Orgien-Thema bitte. Und ich finde, wäre das TikTok-Repräsentation unfassbar peinlich. Muss
echt
nicht sein.
Was machen die?
Die machen auch so Videos. Kennst du diese komischen Videos, wo du so stehst und dann musst du dich zwischen rechts und links und da stehen so zwei Sachen entscheiden?
Ja, so etwas wie lieber im Sturm oder in der Abwehr spielen, ja.
Genau, und das wurde direkt direkt missbraucht, das Sargent-Video, wo er dann so auswählen musste zwischen Sturm und Abwehr oder so. Und da wurde das überschrieben mit Norwich und Werder und er so Norwich. Das war so ein Stich in mein Herz, dieses Video. Wirklich. Danke nochmal an die eine Freundin, die mir das geschickt hat. Sie weiß, dass sie gemeint ist jetzt. Über eine wichtige Entscheidung diese Woche müssen wir noch reden, Marie.
Ja.
Wolfsburg fliegt aus dem DFB-Pokal und das nicht, weil sie ein Spiel verloren haben, sondern weil Van Bommel nicht bis 5 zählen kann.
Sondern weil Van Bommel im gleichen Mathekurs war wie Baumann.
Ich finde es echt tragisch ein bisschen, weil wenn die jetzt entscheiden, dass Wolfsburg alleine für diesen Wechselfehler verantwortlich ist, und das haben sie ja entschieden, dann finde ich das echt fraglich, weil Vereine könnten sich ja dann quasi in Zukunft vor so einem Spiel absprechen, dass man 7, 8 oder 9 Mal wechselt und dann keiner Einspruch einlegt danach und dann gilt das Spiel einfach. Weißt du, wie ich meine?
Nee, ich weiß genau, was du meinst, weil eigentlich hätten sie das Schiri-Team mitbelangen müssen. Ich finde es komplett richtig, dass Wolfsburg rausgeflogen ist, weil da hat halt auch ein Trainerstab drauf zu achten. Aber klar, ich finde es blöd, dass das Schiri-Team gar nicht belangt wurde. Und da muss ich einmal sagen, einem Manuel Gräfe wäre das nicht passiert. Ne,
glaube ich auch nicht. So, die DFL zieht sich halt so richtig aus der Verantwortung, ne? Obwohl ich finde, dass der vierte Offizielle da durchaus mit reingehört in den Pott und dass man das auch irgendwie bestrafen muss.
Nicht nur der vierte Offizielle, auch der Hauptschiedsrichter. Das ist seine Aufgabe, darauf zu achten. Er zeigt an, wann der Wechsel stattfinden darf und so. Also, ne.
Ich finde die DFL ja sowieso spätestens seit der Altersdiskriminierung von Gräfe sehr fragwürdig und er hat die auch zu Recht jetzt verklagt und ich hoffe, dass er damit irgendwas erzielen kann und wenn nicht für sich selbst, dann wenigstens für kommende Schiedsrichter, dass das nicht nochmal passiert, dass man, nur weil man ein bestimmtes Geburtsjahr hat, ausgeschlossen wird.
Ja, er bringt ja die Leistung, wir hatten da schon mal drüber gesprochen im Detail, aber das sollte einfach nach dem Leistungsprinzip gehen. Wenn die jungen Schiedsrichter nun mal nicht die Leistung bringen, die ein Manuel Gräfe in seinem Alter immer noch zuverlässig bringt, dann haben sie es auch nicht verdient, ihn zu ersetzen.
Ja, und Gräfe hat heute, als er zu Gast im Doppelpass war, was sehr Gutes gesagt, wie ich finde. Er hat nämlich erklärt, dass die Bewertung der Schiedsrichter durch so ein kleines Gremium erfolgt bei der DFL und dass die entscheiden und dass das im Endeffekt eigentlich eine persönliche Entscheidung ist, wer in die Bundesliga aufsteigt, wer wie viele Spiele pfeift und dass es halt auch kein vernünftiges Belohnungssystem gibt. Also wenn du eine gute Saison gepfiffen hast, deine Fehlerquote sehr gering war und in der Saison hast du beispielsweise 12 Spiele gepfiffen, dann kriegst du in der nächsten nur 10, weil das einfach keinen Sinn macht. Weißt du, wenn du gut pfeifst, dann sollen die dich doch belohnen, dass du mehr Spiele pfeifst. Auch Kuipers zum Beispiel, der ja bei der EM noch gepfiffen hat, der ist 48 und der pfeift super gut und das wird halt auch vom niederländischen Verband belohnt. Die haben die Altersdiskriminierung, also diesen Ausschluss mit 47 schon vor 20 Jahren, glaube ich, abgeschaffen, hat Gräfe heute gesagt und ich finde es super gut, dass er sich dafür einsetzt und er war ja bei der DFL auch schon als aktiver Schiedsrichter immer kritisch beäugt worden, weil er sich auch intern für Dinge eingesetzt hat, aber ich möchte großes Shoutout geben daran, dass er auch nach seiner aktiven Karriere sich jetzt dafür einsetzt, dass dieses System ein bisschen reformiert wird und dass man da ein bisschen mehr drauf achtet, dass die Schiedsrichter auch gut versorgt sind. Er hat nämlich zum Beispiel auch beschrieben, dass es im Trainingslager für Schiedsrichter für 30 Mann oder 40, glaube ich sogar, einen Physiotherapeuten gab. Lächerlich.
Also ich finde das schön, dass er sich engagiert und dass diese Umstände endlich mal aufgedeckt werden, weil ich hatte keine Ahnung, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie viele Physiotherapeuten es für wie viele Schiedsrichter gibt. So, aber dass jemand darüber redet und diese Aufklärungsarbeit betreibt, finde ich wirklich stark und das zeigt auch einfach, dass ihm der Fußball am Herzen liegt und dass es allen Beteiligten gut geht und dieses Engagement ist wirklich toll.
Ja, finde ich auch. Also beenden wir die Folge mit einem Shoutout für Manuel Gräfe.
Ja, aber so wie es weitergeht, lassen die wahrscheinlich den Zweier alles pfeifen, ey.
Uiuiui. Hoffen wir es nicht. Ja, wirklich
schlimm.
Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche.
Ja, das machen wir. Leute, empfehlt uns weiter. Ihr wisst, wo ihr uns findet, überall, wo es Podcasts gibt und auf Instagram. Und dann würde ich sagen, tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.